Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Finanztalk auf Trading Treff. Wir haben hier die Ehre, heute wieder mit einem Autor zu sprechen, und zwar mit dem Michael Tomacek. Erst einmal, hallo Michael.
Hallo Andreas, schön bei euch zu sein.
Ja, du bist schon sehr lange bei uns, und das bringt uns natürlich auch in die Verlegenheit, dass es schon überfällig war, so ein Gespräch entweder in schriftlicher Form oder eben hier jetzt als Podcast abzubilden. Und wenn ich so ein bisschen in die Vergangenheit zurück scrolle auf deinem Autorenprofil auf Trading Treff, so ist dein erster Artikel hier ungefähr 8 Jahre her. Also es war der Dezember 2012, und da berichtetest du vom Social Trading Boom. Was ist denn daraus geworden? Boomt es da noch?
Nicht zu glauben, so lange ist das schon her.
Ja.
Ja, also der Boom ist, ich sag mal, ein kleines Verpüffchen, um es mal in die Größenordnung der normalen Finanzszene zu rücken. Social Trading damals, glaube ich, 2012 war das gewesen, hatte ich angefangen, war natürlich noch ein kleines Nischenprodukt, was Interesse auf sich zog. Es hat sich einiges entwickelt, auch einiges zum Positiven, aber ich sag mal, die Dimensionen, weil man dieses Schlagwort Boom hat, ist natürlich nicht so, wie man das jetzt so wortwörtlich nehmen könnte. Es ist eine sinnvolle Ergänzung mittlerweile geworden und ist wahrscheinlich aus der Szene auch aktuell nicht wegzudenken.
Du hast ja auch in Abständen von mehreren Monaten immer wieder das Thema hier getriggert und weiter vorangetrieben. Da hatten wir mehrere Artikel von dir lesen dürfen über die Vergütung im Social Trading Bereich, über die Entwicklung und auch eine, ob der Social Trader quasi der Traumjob der Zukunft ist. Gibt es da denn mittlerweile einige, die davon leben können?
Also wie in jedem Business gibt es eine qualifizierte kleine Größenordnung, die sicherlich sehr großen Erfolg damit haben. Und natürlich die breite Masse geht irgendwo unter. Also um deine Frage zu beantworten, ja, es gibt gerade beispielsweise auf den großen Plattformen wie eToro und Wikifolio, gibt es also einige, die ein nicht nur einträgliches Einkommen dadurch haben, sondern richtig, richtig Asche verdienen, um das mal so lapidar auf den Punkt zu bringen.
Und es sind natürlich auch einige, die richtig Asche, wie du es gerade nanntest, einsammeln. Wenn man sich da so ein paar Highlights anschaut, beispielsweise auf der Wikifolio-Seite, da gibt es doch durchaus Trader oder Portfolioverwalter, wie auch immer man das nennen möchte, die hier einen hohen zweistelligen Betrag von Euronen quasi als verwaltetes Kapital unter sich gesammelt haben.
Ja, und ich muss mal sagen, wir sind ja hier bei Trading Treff, also kann man ja das ganze Thema ja mal aus der Brille der Trader selbst betrachten und nicht
Gerne.
unbedingt aus der Brille der Investoren. Die Frage ist ja ganz einfach für viele: Was macht so eine Plattform wie Wikifolio oder Yondo gibt es nicht mehr, oder eToro eigentlich attraktiv für einen Händler? Und Wikifolio hat hier sehr deutlich bewiesen, dass für diejenigen, die also konstant und konstant arbeiten, immer dranbleiben, verantwortungsvoll mit ihrem Depot umgehen und dieses Musterdepot, was sie dort also mehr oder weniger betreiben, ich sag mal, sehr diszipliniert handeln, dass dort natürlich der Erfolg nicht ausgeblieben ist. Und wenn man mal auf die Zahlen guckt, wir haben also inzwischen mehrere Wikifolios, die Assets under Management von mehr als 10 Millionen Euro haben. Und das ist schon eine Hausnummer, wenn man davon ausgeht, dass also die Performancegebühr, die ja hier gezogen wird, sich zwischen 5 und 20% bewegt. Also da kommt schon ein bisschen was bei rüber. Und der absolute Krösus aktuell, der ja nur auch ein bisschen promotet wird über die diversen Kanäle. Ich habe jetzt am Freitag oder Samstag hatte Kolja hier von Aktien mit Kopf ein Interview gemacht mit dem Christian Jagd, der also dieses Wikifolio Intelligent Matrix Trend managt und dort aktuell knapp 60 Millionen im Topf hat. Das ist natürlich schon beeindruckend und zeigt eigentlich auch den vielen anderen, die erfolgreich werden wollen auf den Plattformen, was machbar ist.
Und die Plattform an sich ist ja relativ einfach zu verstehen. Also wenn man sich dort anmeldet aus Trader-Sicht, bekommt man quasi das ganze Sammelsurium an Aktien und auch ETFs und teilweise auch Hebelzertifikaten geboten, mit denen man sich dann, um auch denjenigen ins Boot zu holen, der mit Social Trading noch weniger zu tun hatte, man strukturiert sich dann mit diesen Produkten sein eigenes Musterportfolio, letzten Endes virtuell. Also man muss kein richtiges Geld einzahlen. Und wenn das dann entsprechend auf Interesse am Markt stößt, also wenn andere Menschen sagen, ja, ich finde das Produkt gut, ich möchte mich vormerken lassen und ich bin bereit, hier vielleicht 1.000 Euro einzuzahlen für dieses Produkt. Wenn da eine gewisse Schwelle überschritten wurde, kann das als richtiges Finanzprodukt am Markt aufgelegt werden und das wiederum kann dann jeder an der Börse kaufen, oder?
So ist es. Das Schöne ist ja, dass diese rechtliche Konstruktion der Wikifolios gerade auch in der aktuellen Zeit für viele Händler sehr, sehr hilfreich ist, weil man muss ja mal festhalten, die Damen und Herren, die dort auf der Plattform als Wikifolio-Händler unterwegs sind, werden ja nicht als Trader in dem klassischen Sinne bezeichnet, sondern das sind Redakteure eines Musterportfolios, wenn man so will, Journalisten. Ja? Ja. So, und das heißt, man bewegt dort ja mehr oder weniger nur, ich sag mal, ein Musterdepot aller Aktionär Euro am Sonntag oder weiß der Kuckuck. Und das Produkt, was darauf dann emittiert wird, das Zertifikat, was ja dann von Lang und Schwarz begeben wird, das ist ja ganz normal an der Börse handelbar. Mhm. Und es schafft natürlich für den Händler, der dieses Wikifolio, ich sag mal, managt, mehrere Vorteile. Auf der einen Seite hast du natürlich die Möglichkeit, du kannst in dem Wikifolio die Position bewegen und zwar ohne entsprechende Transaktionskosten. Das heißt, wer dort aktiv handelt in seinem Wikifolio, hat jetzt nicht die gleichen Kosten, als wenn er jetzt als Privatperson das Gleiche mit seinem eigenen Depot machen würde. Und Punkt zwei ist natürlich, sicherlich kann man in sein eigenes Wikifolio bzw. in das entsprechende Zertifikat dann selbst investieren. Wird ja hier auf Wikifolio dann auch ab einem Betrag von 5.000 Euro, den man dort also nachzuweisen hat, auch als Real Money Trader ausgewiesen. Mhm. Und das schafft natürlich auch aktuell ein gewisses Konstrukt, um diesen, ich sag mal, leidigen Thema Verlustverrechnung im kommenden Jahr, was Termingeschäft etc. betrifft, ein bisschen aus dem Wege zu gehen. Mhm. Das vielleicht mal so als kleiner Hinweis dazu, weil letzten Endes hat ja der Händler die Möglichkeit, wenn man so will, in diesem Wikifolio unbegrenzt zu handeln. Mhm. Also egal, ob nur Plus oder Minus, weil er handelt ja ein Musterdepot, virtuell. Mhm. Und wenn er sein Zertifikat, in das er investiert, ich sag mal selbst sozusagen nicht verkauft, sondern hält über die nächsten 2, 3, 4, 5, 6, 7 Jahre, kann ihm diese ganze Theater und diese Verlustverrechnung ganz einfach mal am Hinteren vorbeigehen. Ja.
Das ist auf alle Fälle ein Punkt, der im nächsten Jahr dann sicherlich auch nochmal marketingtechnisch hervorgehoben wird seitens Wikifolio, wobei natürlich die anderen in der Branche hier auch schon entsprechende Ideen haben, wie man auf diese Gesetze reagiert oder auf dieses Gesetz, was ja nun doch kommen soll. Aber wir sind alle keine Steuerberater hier.
Nee, sind wir nicht.
Da dürfen wir uns da auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber du sprachst von Vertrauen, du sprachst davon, dass wenn man selber in sein Wikifolio investiert, dass man da so ein Stück weit ein anderes Standing hat. Heißt das denn, dass diejenigen, die ansonsten nur ein Musterportfolio führen, ohne mit ihrem eigenen Kapital dabei zu sein, einfach nur Zocker sind?
Nein, natürlich nicht. Aber letzten Endes ist es ja eine Frage der Außenwirkung und der Reputation und auch der Vertrauenswürdigkeit. Ich sag mal für Dritte, also sprich die potenziellen Käufer des Zertifikats, die dann also irgendwo mal dieses Wikifolio investieren sollen, das ist ja Sinn und Zweck der Geschichte, denen natürlich klar zu machen, okay, ich bin auch mit eigenem Geld drin. Und da kann man natürlich auch nochmal den Vergleich zu dem großen Krösus im CFD-Bereich ziehen, sprich eToro, die haben ja ein ähnliches System, was allerdings abhängig davon ist, wie viel man selbst, ich sag mal, an eigenes Kapital einbringt. Und dort sind die Hürden etwas höher. Da geht es also mal von 5.000 bis 50.000 Euro. Und je nachdem, wie viel man dort mit eigenem Kapital sozusagen engagiert ist, umso höher ist die Bewertung, die Sternchen, die man dort bekommt. Und das schafft natürlich durchaus Vertrauen, weil natürlich sich der potenzielle Anleger auch sagt, okay, das ist also hier kein Demo-Geklimper, sondern der entsprechende Händler ist natürlich auch mit eigenem Risiko drin und wird dann, so zumindest die Erwartung, entsprechend verantwortungsvoll auch damit umgehen. Ne? Mhm. Also man sitzt gemeinsam in einem Boot, das schließt natürlich nicht aus, dass es auch mal schief geht, aber zumindest ist der Wille zu erkennen, dass die Händler ein bisschen verantwortungsvoller umgehen als, ich sag mal, der reine Demo-Zocker.
Ne? Ja. Diese Reputation, das ist ja auch ein Prozess gewesen, den die Social Trading Anbieter erst über die Jahre für sich quasi etablierend haben. Also wenn ich an die Anfangsjahre denke und auch an einige Screenshots von dir von vor 8 Jahren, wo du dann die gewissen Akteure verglichen hast, die in den Top-Rankings der Anlegergunst standen, da gab es doch kuriose Namen, Helmut 82 oder sonst wer, hat dann quasi unser Geld gemanagt als Anleger, und das ist heute gar nicht mehr der Fall, denn dann muss sich richtig ausweisen, oder?
Na, man muss ja auch mal davon ausgehen, was war denn die Grundidee im Prinzip, vor allem der Gründer dieser Plattform, ob das jetzt Andreas Kern von Wikifolio ist oder ob das Yoni Assia von eToro ist oder Matthew Klein von Collective 2, sie wollten Transparenz. Das heißt, dass derjenige, der also, ich sag mal, dort diesen Händlern sein Geld anvertraut und die entsprechenden Strategien kopiert oder kauft oder wie auch immer, ein gewisses Maß an Seriosität, ich sag mal, unterstellen kann, dass die mit dem Geld natürlich auch vernünftig umgehen. Und diese Wild-West-Kultur, die es ja eine Zeit lang gab, also anonymisierte Accounts, Mehrfach-Accounts etc., das hat natürlich der Branche insgesamt nicht gut getan, weil natürlich dort auch viel Glücksritter angezogen worden sind, die sicherlich mit dem Argument der schnellen Mark oder der schnellen Euro dort auch mal kurz abcashen konnten. Was allerdings eben auch zu Lasten der vielen durchaus soliden und, ich sag mal, ernsthaften Händler ging, die eben versuchen, dort auf den Plattformen, ich sag mal, nicht nur ihre eigene Strategie umzusetzen, sondern sicherlich auch sich ein zweites Standbein über diese entsprechenden Gewinnbeteiligungen zu erzielen. Und das setzt natürlich voraus, dass die Plattform insgesamt nicht, sag mal, in Verruf kommt, weil es so ein Spielplatz von irgendwelchen Glücksrittern wird. Ne?
Aber auch die Glücksritter werden ja irgendwann vielleicht richtige Ritter oder beweisen sich und lernen auch aus ihren Fehlern. Also ich denke, dass ein großer Punkt, warum ein Glücksritter dann scheitert, auch der Druck sein könnte, wenn man auf einmal nicht mehr für sich selbst verantwortlich ist oder nur für ein Demo-Portfolio, sondern dann auch merkt, oh, da folgen mir welche mit realem Geld, und da ist man so ein Stück weit für die mitverantwortlich.
Also es gibt dann schon, man hat das schon gemerkt in den letzten Jahren, dass es gibt den einen oder anderen Account, der hat das mal so versucht, so nach dem Motto für sich, also was geht nicht, und ist da vorangeschossen, und irgendwann merkte man, oha, da folgt mir ja auf einmal, ich sag mal, Anlegergelder, und ab dem Moment hat man durchaus bei dem einen oder anderen gewisses Verhalten, im Prinzip Änderungen im Verhalten, ich sag mal, bemerken können. Entweder wurden sie dann vorsichtiger oder wurden, ich sag mal, generell zurückhaltender. Und man hat also durchaus feststellen können, dass bei dem einen oder anderen Strategen, Finanzexperten, dann dort ein gewisser Knick gab. Also erstmal ein bisschen Vorsicht. Und als er sich dann mehr oder weniger mit diesem mentalen Druck, diesem psychischen Druck der Anlegergelder anfreunden konnte, dann, wenn er dem gewachsen war, dann war dann auch die Schwelle erreicht, wo man sagt, okay, jetzt geht es kontinuierlich weiter, weil es ist natürlich für den einen oder anderen sicherlich auch ein Entwicklungsprozess. Je nachdem, mit welchen Größenordnungen man selbst privat handelt, macht es da schon einen Unterschied, ob mir dann auf einmal, ich sag mal, 200, 300.000 oder gar 5 Millionen folgen oder ob ich, sag mal, nur ein Privatkonto von, keine Ahnung, 10, 15, 20.000 handle. Und diese Entwicklung ist durchaus, ich sag mal, zu beobachten gewesen. Der ein oder andere ist daran gescheitert und hat dann aufgegeben. Aber von denjenigen, die, ich sag mal, hier jetzt ja doch schon seit mehreren Jahren auf der Plattform aktiv sind, gerade bei Wikifolio, muss man schon feststellen, die sind, ich sag mal, auch diesen Druck, diesen medialen Druck, dem sie ja inzwischen ja nur ausgesetzt sind, durchaus gewachsen und meistern das relativ souverän.
Also man wächst nicht nur mit dem Kontostand mit, sondern auch quasi als Persönlichkeit.
Richtig, genau. Und man muss ja auch festhalten, dass, ich sag mal, Trading ist ja generell mehr oder weniger ein Kampf gegen sich selbst. Also sprich, man kämpft mit seiner eigenen Persönlichkeit. Die Werkzeuge, die man nutzt oder die Techniken, die sind ja für jeden erlernbar. Aber das dann umzusetzen, konstant und profitabel, das ist ja die Herausforderung. Und viele scheitern dann eigentlich an ihrem eigenen Ich, was manchmal ein bisschen traurig ist, weil sie es eigentlich drauf haben, wenn sie es im stillen Kämmerlein machen für sich. Ja. Aber sobald es eben, ich sag mal, an die Öffentlichkeit geht, sind sie nicht in der Lage, mit dem Druck umzugehen, mit dieser öffentlichen Präsenz, die natürlich auch angreifbar macht. Und wie wir alle wissen, ist das Internet natürlich auch nicht immer nur voll von, ich sag mal, positiver Resonanz. Dann ziehen sich manche dann eben zurück, allein aus dem Faktor des Eigenschutzes.
Ja. Wer das vielleicht so ein Stück weit schon verprobt hat für sich, das ist ja ein Experte, oder das ist allgemein ein Experte, unbestimmte Anzahl jetzt ist gemeint, der schon vorher in der Öffentlichkeit stand. Und da gab es auch diverse Experten aus dem Finanzbereich, die immer wieder probiert haben, so muss man es leider ausdrücken, im Social Trading Depots zu führen, aber die sind eben nicht unter den Top 10, 20, 30 zu sehen. Woran liegt das denn?
Ja, das ist eigentlich auch bemerkenswert, dass gerade, ich sag mal, solche Personen, die jetzt im Finanzjournalismus ja eigentlich Öffentlichkeit gewohnt sind und dort versucht haben, diverse Portfolios aufzulegen, dass gerade die scheitern. Ich würde es jetzt einfach mal festmachen mit einer gewissen Kompetenz des Handelns. Das ist jetzt aber nur meine höchstpersönliche Meinung, denn mit medialer Öffentlichkeit können die Damen und Herren ja ansonsten sehr gut umgehen. Sie tauchen ja auch meistens dann immer wieder sich neu erfindend irgendwo anders auf. Aber letzten Endes ist es schon bemerkenswert, dass gerade diejenigen, von denen man es eigentlich erwartet hat, dass sie dem gewachsen sind, eigentlich daran scheitern. Und da gibt es den einen oder anderen bekannten Namen. Wer sucht, der findet. Zumindest hier auf Trading-Treff dürften, ich sag mal, die Protagonisten auch bekannt sein, wo man sagt, naja, eigentlich hätte ich mir von denen mehr erwartet. Ja. Und umso erstaunlicher ist es, dass gerade viele private Investoren, sicherlich kommt der eine oder andere auch aus der Branche, nicht zu vergessen, die Finanzkrise hat ja damals einige, ich sag mal, in die Arbeitslosigkeit gespült, die durchaus, ich sag mal, sehr kompetent sind, vielleicht damals im Bereich Bankeninstitutionen gehandelt haben, sich auch ein bisschen neu erfinden müssen. Da ist ja die Kompetenz vorhanden und an solchen Leuten sieht man durchaus, dass da also was dahinter ist, in dem man durchaus auch, ich sag mal, langfristig sein Geld anvertrauen kann.
Aber vielleicht als Ausrufe und Warnzeichen noch als Disclaimer mit zu nennen ist, das Ganze sollte hier auch immer nur eine Portfolio-Beimischung sein und nicht als All-In-Investment gelten.
Ja, natürlich, ja, natürlich. Es sollte also Diversifikation steht an erster Stelle und ich sag mal, dieses Konstrukt Social Trading, egal jetzt in welcher Form, kann natürlich nur ein Baustein sein und sollte auch nur ein kleiner Baustein sein im Rahmen des gesamten Portfolios.
Ja, den Hinweis wollten wir auf alle Fälle auch an alle Hörer nochmal mitgeben, falls man noch nicht so tief in der Finanzszene steckt, dass man das nicht als den, in Anführungsstrichen, heiligen Gral sieht. Das kann man auch nicht sehen, denn in deiner Berichterstattung über all die Jahre wird deutlich, dass sich nicht nur die Trader verändern, sondern auch die Anbieter. Also das ging ja quasi in einer Bandbreite von A bis Z, von Ayondo bis Zulu Trade vonstatten, deine Berichterstattung. Wenn wir bei A anfangen, da hört es schon wieder auf, Ayondo gibt es nicht mehr.
Ja, also man hat die 10 Jahre gerade so geschafft und dann hat man gesagt, okay, jetzt geht es halt nicht weiter. Es ist eigentlich auch ein bisschen traurig, zumal eben die Ursprungsidee ja nicht so verkehrt war und die beteiligten Personen auch sehr engagiert an die Sache gegangen sind. Nur wer die Firmengeschichte von Ayondo kennt, ja gut, viele Köche verderben den Brei, sage ich jetzt mal so unterm Strich. Und es ist schade, dass es so gekommen ist. Es hätte sicherlich nicht so kommen müssen. Aber es ist nun mal so, die Branche verändert sich. Man muss damit leben. Und jeder von den Hörern und Lesern weiß ja, dass die Gründer, die ursprünglichen Gründer von Ayondo, die Heidenbrüder, natürlich mit dem neuen Projekt Next Market seit einigen Jahren auch schon wieder gut in der Spur sind und versuchen, dort innovative Lösungen für Anleger zu schaffen. Also letzten Endes, es entwickelt sich eben alles und dem muss man sich natürlich auch dann durchaus Rechnung tragen.
Ja, und es entwickelt sich natürlich auch die Vorgehensweise. Also am Anfang bei den ersten Modellen, wenn wir bei Ayondo bleiben, da konnte man ja quasi einem Trader nur folgen. Später konnte man sich das Portfolio zusammenmixen, also bis zu 5 Tradern folgen. Man konnte dann unterschiedliche Hebel auf die einzelnen Trader anwenden. Und wenn man das Ganze sich jetzt bei Next Markets anschaut, so kann man ja einzelnen Ideen in Underlyings folgen. Man hat dann schon gewisse strukturierte Produkte, die Sektoren abbilden, die man dort erwerben kann und so weiter. Also da ist insgesamt von der Weiterentwicklung auf jeden Fall auszugehen.
Ja, ich sag mal, weil mir gerade das Stichwort Next Markets gegeben hast, Andreas, es gibt ja dort auch dieses Produkt der sogenannten Coachfolios, ja. Also sprich ein Sammelsurium dieser Trading-Idee. Das ist natürlich auch ein Ansatz, ähnlich, eigentlich eine Weiterentwicklung dieser Idee, dieser Copy-Portfolios, die es bei Anyondo oder beispielsweise bei eToro gibt, egal jetzt in welcher Form. Also letzten Endes der Kreativität sind natürlich keine Grenzen gesetzt und die Technologie, wie sowas umgesetzt wird, die ist ja bei Manuel und Dominik Heiden vorhanden. Die haben das ja nur jetzt auch dementsprechend weiterentwickelt in diesem Produkt Coachfolio bei Next Markets. Und daran sieht man eben, dass, ich sag mal, es gibt keinen Stillstand. Irgendwo ist jeder bemüht, auf seine Art und Weise sein Produkt oder seine Idee weiterzuentwickeln. Ein sehr gutes Beispiel ist eben hier auch Wikifolio, gestartet vor nunmehr, ich sag mal, 8 Jahren. Kann mich noch sehr gut entsinnen an meine ersten Artikel Ende 2012. Da hat mir noch Andreas Kern persönlich gedankt im Blog. So nach dem Motto, dass ich das mal auch mit aufgegriffen habe. Und wenn man sieht, welche Entwicklung Wikifolio genommen hat, ist das schon durchaus beeindruckend. Also auch dieser Weg, ich sag mal, zum Medienhaus, zum Warenhaus für Finanzdienstleistungen, Finanzideen etc. Also da, wo es mal hingehen soll, ist noch ein weiter Weg. Und wenn man diese Etappen mitverfolgt, ist doch schon beeindruckend zu sehen, was dort bisher geschaffen worden ist.
Auf jeden Fall. Und da sind natürlich auch einige der Trader hier seit vielen Jahren erfolgreich. Also diese Historie, die kann man bei den Top-Wikifolios, wenn man sie rankt nach wie viel Geld ist investiert, nachvollziehen, dass diejenigen hier 5, 6, 7 Jahre teilweise schon dabei waren und trotzdem eine stetige Depotentwicklung nach oben gezeigt haben. Also das ist dann kein Glücksritter mehr.
Nein, das Schöne ist ja auch gerade, dass man sieht eben an so einer Plattform wie Wikifolio im Verhältnis, im Vergleich zu diesen ehemaligen klassischen Copy-Plattformen, die auf CFDs basieren, dass also dieser Ansatz bei Wikifolio in erster Linie, ich sag mal, Aktien zu handeln und das eher langfristig, also sprich die klassischen Investoren sich hier bezahlt gemacht hat. Und auch wenn man mal sieht, die Damen und Herren, die dort, ich sag mal, sehr stark kapitalisiert mittlerweile sind, die haben eben einen langen Atem, sind 5, 6, 7, teilweise 8 Jahre dabei, einen Track-Rekord von 8 Jahren vorzuweisen auf so einer Plattform ist schon eine echte Leistung. Mhm. Und das ist natürlich das, was Wikifolio auszeichnet. Allerdings, und das muss man natürlich dazu sagen, auch nur bei denjenigen Teilnehmern dort, die dieses Produkt von vornherein nicht nur verstanden haben, sondern auch als Chance erkannt haben für sich, sich dort A zu produzieren und natürlich dann auch entsprechend, sich eine zweite Einkommensquelle zu schaffen. Viele andere, die es dort versucht haben, sahen es mehr oder weniger eben nur als Zeitvertreib, als Experiment und nicht so ernsthaft. Und das ist eben das, wo man sagt, okay, diejenigen, die, ich sag mal, mit dem nötigen Ernst an die Sache rangehen, die werden auf Dauer eben auch belohnt. Und das ist ja das Prinzip der Kern dieser ganzen Geschichte.
So ist es ja in vielen Bereichen des Lebens. Und als du dir damals gedacht hast, ach, ich fange einfach mal an, einen Blog zu schreiben, der übrigens heißt Trading der Besten mit Bindestrichen dazwischen, hast du bestimmt auch nicht gedacht, dass du so viele Jahre so tiefgründig in das Thema hineinblicken kannst, oder?
Also um ehrlich zu sein, ich war ein bisschen, wenn ich so heute zurückblicke, hätte ich damit auch nie gerechnet. Ich habe natürlich auch das Glück gehabt, dass einige Protagonisten der Anbieter auf mich zugegangen sind, beziehungsweise ich auch sehr gute Unterstützung hatte, ob das damals bei Anyondo war. Kleine Episode am Rande, ich war 2013 im Winterurlaub im Wilden Kaiser, wunderbarer Schnee, kriegt einen Anruf, wer war dran? Alex Ominski von Anyondo. Ich dachte, na holla, die Waldfee, was will er denn? Das war so der Erstkontakt und damit begann so vieles, wo ich also auch den Mitarbeitern und den Verantwortlichen der Firmen sehr dankbar bin, weil ich konnte, hatte natürlich auf diese Art und Weise auch Gelegenheit, ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken. Hatte die Gelegenheit, 2014 in Wien zu sein bei Andreas Kern und seinem Team. Joni Assia hatte ich 2015 kennengelernt auf einer Messe. Also von daher sind das schon so Dinge und Erlebnisse, wo man rückblickend sagt, ja, hättest du vorher eigentlich nie gedacht, dass es mal so eine Entwicklung nimmt.
Also zur richtigen Zeit am richtigen Ort, aber dann auch 8 Jahre quasi am Thema geblieben und es nicht schleifen lassen, nur weil ein Anbieter nicht mehr existent ist.
Ja, das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, weil es ist ja durchaus nachvollziehbar, wer meinen Blog ein bisschen verfolgt, dass ich ein bisschen Ajondo-lastig war. Natürlich aufgrund zur Nähe der handelnden Person dort. Was natürlich nicht heißt, dass man das andere vernachlässigt. Es ist natürlich auch ein bisschen schwierig, wenn man über Plattformen schreibt, die irgendwo in Israel, England oder in den USA sitzen, weil du kannst natürlich nur auf öffentlich zugängliche Quellen zugreifen und hast jetzt nicht diesen Engkontakt. Der hat sich dann später ein bisschen geändert, aufgrund gerade bei eToro, weil ich eine sehr gute Zusammenarbeit hatte mit dem Country Manager hier für Deutschland, der also auch sehr hilfreich war, was Informationen etc. betrifft. Also dieses Geben und Nehmen war schon sehr schön und hat mich natürlich auch in die Lage versetzt, sag mal, an bestimmte Informationen zu kommen oder über Dinge zu berichten, die vielleicht der eine oder andere nicht sofort auf dem Schirm hatte.
Und nicht nur an Informationen, sondern natürlich auch an Trader, denn du hast ja den einen oder anderen auch selber interviewt und ich habe dich dann auch ganz zuverlässig auf jeder Finanzmesse getroffen.
Ja, ich sag mal, diese Messen sind natürlich immer eine wunderbare Gelegenheit, sich auch mal in die Augen zu schauen, sich auch mal persönlich kennenzulernen, weil das ist ja das, was auch diese Szene ein bisschen ausmacht. Die meisten sitzen irgendwo allein zu Hause und werkeln vor sich hin oder kennen sich nur virtuell aus den diversen Foren. Und dann ist es immer schön, wenn man so eine Gelegenheiten hatten, wie ob nur Invest oder World of Trading, wo man sich auch mal trifft, mal auch mal ein Bier zusammen trinkt, bestimmte Dinge austauscht und das eine oder andere, was den Handel betrifft oder bestimmte Erfahrungen, die man gemacht hat, sich da auch mal ein bisschen mit auch durchaus kritisch auseinandersetzt. Auch sehr interessant in den vergangenen Jahren waren auch immer diese Wikifolio-Stammtische, die regelmäßig vor den Börsentagen abgehalten worden sind. Also wer dort nicht zu faul war, da mal hinzuwackeln, wenn es dann, ich sag mal, zeitlich und örtlich möglich war, war das natürlich immer eine sehr gute Gelegenheit, auch vor allem Gleichgesinnte zu treffen und eben vor allem die handelnden Personen auch mal kennenzulernen, die auf diesen Plattformen dort versuchen, ich sag mal, ihre Brötchen zu verdienen.
Und es gab zudem auch noch ein Kaltgetränk.
Ja, gab es auch.
Das gab es auch. Das wollen wir nicht unterschlagen. Also es war auf alle Fälle immer auch ausgerichtet vom Anbieter.
Lecker Wiener Schnitzel.
Und Wiener Schnitzel, ja, das gab es auch. Stimmt, da haben wir das letzte Mal zusammen das Wiener Schnitzel genossen. Lang ist es her. Ja, die Börsentage und auch natürlich die World of Trading wurden dieses Jahr komplett ins Internet verlagert. Also das Ganze ist jetzt gar nicht mehr so social, wie es früher war. Das Ganze ist eher virtuell Social Trading. Vielleicht siehst du denn insgesamt für die Branche weiteres Wachstumspotenzial?
Also grundsätzlich, ich sag mal so, ich hatte 2014 hatte ich mal die Gelegenheit, beim damaligen deutschen Anlegerfernsehen im Rahmen dieser Social Trading Week von Ajondo dort als Interviewpartner mit aufzutauchen. Und in dem Interview war mein ständiges Stichwort Nische, also Social Trading, ein Nischenprodukt. Das hat sich unterm Strich eigentlich nach wie vor bewahrheitet und ich gehe mal davon aus, dass es zukünftig zumindest so bleiben wird, weil wenn man sich jetzt wirklich mal ehrlich die Umsätze anguckt, egal wer das jetzt ist, ob das, sagt man, ein mittlerweile Multi-Assets-Unternehmen wie eToro ist, weil die machen ja nicht nur CFDs, sondern Kryptos, Aktien, ETFs etc. oder Wikifolio mit dieser Zertifikate-Lösung. Die Handelsvolumina sind natürlich im Verhältnis zum Gesamtmarkt immer noch relativ klein. Von daher denke ich schon, es gibt erhebliches Wachstumspotenzial. Allerdings sollte man die Dinge auch nicht überbewerten. Ich musste ein bisschen schmunzeln. Du kennst dich, wirst dich vielleicht auch daran erinnern. Vor 2 Jahren rannte Andreas Kern auf der World of Trading rum mit einem wachsenden Rauschebart, den er ja heute noch hat. Und seine damalige Frage, ich weiß nicht, Andreas Franik hatte ihn wohl interviewt im Rahmen ich sag mal, dieser Berichterstattung vor Ort, wann denn der Bart fällt, sagte Andreas wohl, naja, wenn wir die Milliarde haben. So, wenn man jetzt mal vergleicht, ich hatte heute beispielsweise einen kleinen Artikel präsentiert, eToro als Vergleichsmaßstab hat inzwischen eine Bewertung von roundabout 2,5 Milliarden. Man kann es sozusagen als Einhorn unter den Social Trading Plattformen bezeichnen. Bei Wikifolio merkt man vergleichsweise auch einen sehr starken Trend jetzt auch der Assets Under Management nach oben. Es gab also bis vor anderthalb, zwei Jahren mehr oder weniger eine gewisse Stagnation. Man braucht ja bloß mal sich die dicksten Wikifolios angucken, in welchen Größenordnungen bewegen die sich. Die waren in der Regel irgendwo bei 10 Millionen gedeckelt. Und wir haben jetzt also tatsächlich, sicherlich auch bedingt durch diesen ganzen Corona-Hype im Trading, eine erhöhte Nachfrage. Und man sieht das eben auch an den Assets Under Management, die doch hier spürbar gewachsen sind offenbar. Und ich gehe mal davon aus, dass Wikifolio diesen Trend auch fortsetzen wird, weil eben diese Zertifikate-Lösung zumindest hier für uns in Deutschland, Österreich und der Schweiz sicherlich die einfachste und auch seriöseste Lösung ist, an so einem Projekt teilzunehmen.
Aber gewachsen ist letzten Endes der ganze Sektor auch deswegen, weil natürlich die meisten Wikifolios auf Aktien basieren und ja, auf steigenden Aktienkursen, oder sie müssen quasi steigende Aktienkurse vom Markt haben, damit sie überhaupt eine Performance erzielen können. Long only ist da das Stichwort, und wir haben nun seit ganz, ganz vielen Jahren einen Bullenmarkt. Das heißt, da spielt beides so ein bisschen zusammen. Was würde denn geschehen, wenn der Bullenmarkt jetzt auf einmal endet?
Ja, ich sag mal, die Frage haben wir uns ja auch schon vor 2, 3, 4 Jahren gestellt, weil im Prinzip, was wäre, wenn? Letzten Endes, wir hatten ja nur dieses Jahr diesen Corona-Crash im März, und man muss ja ehrlicherweise feststellen, dass zumindest von vielen großen Wikifolios, die diesen großen Zacken in der Performance eigentlich ganz gut ausgestanden haben, beziehungsweise sogar neue Hochs machen konnten, sodass also diese Nagelprobe für Wikifolios, ich hatte auch mal einen Artikel unter dieser Headline geschrieben, eigentlich ganz gut bestanden worden ist. Und mir fehlt jetzt so ein bisschen, um ehrlich zu sein, die Vorstellungskraft, was sollte denn jetzt noch passieren, dass also die Attraktivität dieses Produkt komplett in sich zusammenbricht. Da bräuchte man dann einen 10-jährigen Bärenmarkt, und den sehe ich persönlich nicht.
Ja, es muss ja nicht 10 Jahre sein, ja, aber wenn es jetzt 2 Jahre sind als Beispiel, dann werden natürlich die Finanzprodukte dann auch jeweils minus notieren. Das wiederum bringt mit sich, dass man vielleicht bestimmte Schwellen nicht mehr erreicht, dass der maximale Drawdown ansteigt und so weiter und so fort, und dass das Vertrauen dann insgesamt in die Branche auch schwinden würde.
Ja, das ist nicht ausgeschlossen. Und letzten Endes, es ist ja alles sehr schnelllebig, und wir beide können uns ja sicherlich noch sehr gut erinnern an die 2000er Jahre. Ich sag mal DAX 2200, 2003 oder wann das war. Also letzten Endes, man muss ja mal gucken, wo standen wir, wo ging es denn mal runter, was ich heute keine Sau mehr vorstellen kann, so nach dem Motto. Wo ist es wieder hingegangen? Und letzten Endes, klar, es ist ein Auf und Ab. Und es wird sicherlich auch, wenn wir wieder dieses Tal der Tränen durchschreiten sollten, was ja nicht ausgeschlossen worden ist, wird auch das Interesse an diesem Finanzprodukt wieder nachlassen. Die Frage ist eben aber dann immer, von welchem Niveau aus? Und wenn also bis dahin, ich sag mal, sich diese Plattform eine entsprechende Marktmacht erarbeitet haben, gehe ich persönlich davon aus, dass dann auch die Wiederbelebungsversuche sehr schnell sehr erfolgreich sein werden.
Das kann man den ganzen Plattformen sicherlich nur wünschen, und aktuell spielt natürlich auch das Niedrigzinsumfeld so ein Stück weit in die Hände, weil einfach die Anlagealternativen insgesamt fehlen, und bevor man sich jetzt hier für 2, 3 ETFs entscheidet und quasi mit dem Markt mitschwimmt, in Anführungsstrichen, ist es vielleicht doch spannender, thematisch sich ein Wikifolio zu suchen. Könnte man das so zusammenfassen?
Ja, sicher. Und ich sag mal, es ist ja, wie gesagt, es sollte ein Bestandteil von vielen im Rahmen des gesunden Portfolios sein. Und man merkt ja, man hat also nicht nur hier themenbezogene Wikifolios, branchenbezogene Wikifolios. Man kann sich ja, ich sag mal, aus diesem großen Korb das suchen, was man möchte. Und ich gehe mal davon aus, wer dann, ich sag mal, sich selbst ein ein gut diversifiziertes Depot aufbaut und da Wikifolios als eine von vielen Assets wählt, der wird mit Sicherheit in den nächsten Jahren nicht viel verkehrt machen.
Du hast vor allem in den letzten Jahren nicht viel verkehrt gemacht. Wir haben jetzt schon ganz viel über deine Expertise gehört und wie viele Jahre du schon dabei bist. Wie bist du denn eigentlich zum Bloggen selbst gekommen?
Ja, das war eigentlich eher, ich sag mal, einem beruflich bedingten Wechsel geschuldet. Ich hatte überlegt, ich wollte mir ein zweites Standbein aufbauen. Das war so ein bisschen der Hintergrund. Und hatte dann, weil ich nun selber sehr trading-affin war und ja aus der Finanzdienstleistungsbranche komme, war schon ewig Abonnent von Traders, dem Traders-Magazin, war ich also in 2009 auf diesen Artikel gestoßen, wo Iondo dort im Magazin vorgestellt worden ist, hatte seitdem diese Entwicklung dort ein bisschen verfolgt, parallel Zulu Trade und eToro, also die ganz wilden Zeiten damals. Und habe dann in 2012 gedacht, naja, das Thema Social Trading und Affiliate-Partnerschaften und so ein Zeug, das war schon durchaus attraktiv. Mhm. Allein so als kleines Nebeneinkommen. Das war eigentlich so ursprünglich im Prinzip die Hauptmotivation. Und daraus hat sich dann so sukzessive eben etwas entwickelt. Sicherlich ist es nach wie vor ein privater Blog, das ist nichts Professionelles, also da hängt keine Werbeagentur oder ähnliches dahinter, die also hier professionelles Affiliate-Marketing machen, weil das waren ja dann im Grunde noch meine Wettbewerber, die teilweise schon länger auf dem Markt sind, wo man dann sagt, okay, da geht es wirklich vordergründig darum, Konten zu generieren. Dem habe ich mich dann nicht angeschlossen, weil das auch nicht so unbedingt meine Priorität war. Also das war dann mehr oder weniger eine Art Liebhaberprojekt. Und man kann es ja offen sagen, jeder, der sich in der Branche ein bisschen auskennt, das Thema Affiliate-Partnerschaften ist heute mehr oder weniger nur eine Art Aufwandsentschädigung, weil Geld verdienen kannst du damit zumindest als kleiner Anbieter relativ wenig.
Also Liebhaberprojekt ist ja Trading-Treff am Ende auch und deswegen sind wir da sehr glücklich, dass du auch immer wieder Expertisen von dir hier mit einstellst und an den verschiedensten Diskussionen quasi teilnimmst. Wenn man das Ganze natürlich mit den anderen Autoren vergleicht, die mir jetzt so in der Historie in den letzten Tagen quasi ins Gesicht gestoßen sind, da bist du doch ein Semester älter als die anderen. Das heißt, du verfügst auch über viel mehr Erfahrung im Zeitablauf. Kann man das so zusammenfassen?
Naja, ich sag mal, ein gewisses Maß an Lebenserfahrung habe ich wahrscheinlich mehr gesammelt und man sieht bestimmte Dinge etwas gelassener, auch differenzierter, ist nicht mehr so schnell emotional wie vielleicht noch vor 10, 15 oder 20 Jahren, weil man hat schon vieles kommen und gehen sehen. Das ist eigentlich so der Punkt.
Ja. Hilft das auch beim Eigenhandel, etwas gelassener zu sehen? Denn gerade Trading hat ja sehr viel mit Emotionen zu tun. Und wie du vorhin gesagt hast, viele Trader scheitern eigentlich nicht am Markt, sondern an sich selbst.
Ja, das ist eben auch eine Erkenntnis, wo man ehrlich zu sich sein, im Prinzip zu sich selbst sein muss. Nehmen wir mal diese ganze aktuelle hier Coaching-Branche hin und her. Es werden den Leuten, also im Gegensatz von vor 15, 20 Jahren, werden ja heute den Interessenten, die sich für Trading oder Investieren interessieren, sehr viele Dinge an die Hand gegeben. Ob das nur über YouTube ist oder irgendwelche sonstigen Foren etc., die es ja in dieser Breite vor einigen Jahren noch gar nicht gab. Viele Möglichkeiten werden den Leuten angeboten, die sicherlich die ein oder andere Berechtigung haben, wenn man sie denn tatsächlich auch konsequent umsetzt und zwar so, wie es zu einem selbst passt. Und daran scheitern eben viele, die bekommen eine bestimmte Werkzeugkiste, können damit aber nicht umgehen, weil sie letzten Endes mit dem Platz zwischen den Ohren ein Problem haben. Weil viele Wege führen nach Rom, der eine macht es mit Markttechnik, der andere macht es mit Volumen und weiß der Kuckuck nicht, allen anderen sind Investor und sagen, geh mir mit Trading weg. Wie gesagt, viele Wege führen nach Rom, jeder muss seinen eigenen Weg finden und diese Selbsterkenntnis, sprich, was passt denn zu mir persönlich, die muss natürlich jeder selbst finden und natürlich dann auch ehrlich zu sich sein. Und das ist natürlich ein Prozess, der sicherlich über die Jahre reift. Der eine oder andere zahlt eben mehr oder weniger ein, aber letzten Endes, jeder zahlt ein gewisses Maß an Lehrgeld. Man kann sicherlich den Weg verkürzen, indem man sich Hilfe holt, aber es entbindet einen natürlich nicht von der eigenen Verantwortung. Und das ist eben die Problematik, die ich häufig sehe, egal wo man jetzt hinguckt, ob nun vor in Facebook oder weiß der Kuckuck wo, dass viele versuchen, ich sag mal, ihre Entscheidungsinkompetenz zu entschuldigen mit, ich sag mal, irgendwelchen dritten Dienstleister, denen sie blind gefolgt sind. Also letzten Endes ist jeder für sein Geld eigenverantwortlich und das sollte man dann auch so, ich sag mal, in dem Bereich Social Trading, weil wir gerade davon gesprochen haben, auch dabei bleiben. Das heißt, wenn ich hier beispielsweise einem Wiki, um mal bei dem Thema zu bleiben, wenn ich einem Wikifolio folge und ich merke, es passt nicht mehr, dann muss ich natürlich für mich selbst die Entscheidung treffen, halte ich das oder verkaufe ich das? Wenn ich nicht bereit bin zu verkaufen, muss ich natürlich dann auch mit den Konsequenzen leben.
Ja, das stimmt natürlich. Also da gibt es durchaus Parallelen zwischen eigenem Depot hier pflegen oder einen eigenen Trading-Account betreuen und dann nochmal in die Öffentlichkeit gehen. Wenn derjenige, der jetzt hier zuhört, vielleicht für sich entschieden hat, mein eigenes Depot läuft super, vielleicht kann ich hier nochmal zusätzlich ein Upskill erreichen, indem ich mich weiterentwickle. Zum einen, weil ich öffentlicher werde als Redakteur eines solchen Musterportfolios und zum anderen auch, weil ich dadurch mir noch eine weitere Einkommensquelle erschließe. Was würdest du ihm im ersten Schritt raten? Wo soll er hingehen? Wie soll er starten?
Also hier für unser Publikum in Deutschland würde ich tatsächlich empfehlen Wikifolio, weil ihr habt eine wahnsinnsbreite Anlagepalette, aus der ihr sozusagen eure Trading-Ideen umsetzen könnt, von Aktien über Zertifikaten, ETFs bis zu, keine Ahnung, 20.000 Knockout-Produkten, also alles, das ganze Universum, was ihr sonst ja auch privat handeln würdet, nur eben mit dem Vorteil, ihr habt in diesem Musterportfolio, ihr habt keine Transaktionskosten, ihr könnt euch dort mehr oder weniger austoben und wenn ihr der Meinung seid, dass man damit an die Öffentlichkeit gehen kann, na dann macht es investierbar, setzt ein Zertifikat auf und lasst die Zeit für euch arbeiten, bleibt dran. Und wozu es führen kann, das zeigen euch tatsächlich diejenigen, die dort in der Wikifolio-Rangliste vorne dran sind, denn die sind vor allem durch Beständigkeit dahin gekommen.
Also Beständigkeit, Disziplin und richtig, natürlich auch ein bisschen sich selbst vertrauen, ohne sich zu überschätzen, wenn man das so zusammenfassen kann. Das wäre doch eine schöne Schlusssequenz.
So ist es und dem kann ich eigentlich nur zustimmen, Andreas.
Ja, das hat mich sehr gefreut. Da kommen wir auf einen Nenner und sind sozusagen auch ja, durch 40 Minuten Talk, Social Trading Talk hier durch bei Trading-Treff und mir bleibt nur nach den 8 Jahren, nachdem wir das hier aufzeichnen konnten, Danke zu sagen und mich auf die nächsten 8 Jahre zu freuen oder so lange bleibt es nicht mehr liegen, bis wir uns wieder zusammentreffen, oder?
Ich habe zu danken, Andreas, und ich danke auch Trading-Treff, dass wir die Gelegenheit gegeben hat, da ab und zu als Autor einen kleinen Beitrag zu leisten.
Sehr gerne. Wir werden das weiter verfolgen, das ganze Thema und natürlich auch weiter mit dir in engem Kontakt bleiben. In diesem Sinne, komm gesund ins neue Jahr, Michael, und wir hören uns.
Die Hörer auch einen schönen Jahreswechsel und macht was draus.
Ja, das kann ich nur weitergeben. Bis bald in der nächsten Episode.